Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Persönlichkeiten aus Oberösterreich. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast. Margit Angerlehner, die dynamische Bürgermeisterin von Oftering und Landtagsabgeordnete sowie designierte Clubobfrau des Oberösterreichischen Volkspartei Landtagsclubs. Margit Angerlehner ist zudem ausgebildete Schneidermeisterin und erobert mit ihrer Maßschneiderei Mode im Maß der Zeit nicht nur die Modewelt, sondern hinterlässt auch als engagierte Unternehmerin und politische Stimme in Oberösterreich einen bleibenden Eindruck. Sie setzt sich leidenschaftlich für die Belange von Frauen in der Wirtschaft ein und bringt frischen Wind in die Politik. Mit ihrem Motto, dass Teamarbeit der Schlüssel zum Erfolg ist, hat sie sich das Ziel gesetzt, Vielfalt und Inklusion im Landtag zu fördern. Wir sprechen über ihre inspirierende Reise, die Herausforderung und Erfolge ihrer Karriere sowie ihre Vision für die Zukunft von Oberösterreich. Seien Sie gespannt auf interessante Einblicke und persönliche Geschichten von Margit Angerlehner. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Schön. Margit, gehen wir gleich aufs Du über.
Sehr gern.
Perfekt, vielen Dank. Jetzt erzähl einmal, was hat dich dazu inspiriert, eine Karriere in der Modebranche zu starten? Und wie haben dich deine Erfahrungen als Schneidermeisterin deine politische Arbeit beeinflusst?
Also solche Inspirationen fangen ja schon sehr früh in dem Leben an, wo man halt so als junges Mädchen begeistert ist von Mode oder von was auch immer. Und ich hatte auch noch das Glück, dass meine Nachbarin sehr, sehr begabte Schneidermeisterin war. Und ich habe schon als kleines Kind immer von ihr die Kleidungsstücke bekommen. Für besondere Anlässe hat es halt besondere Kleider gegeben. Und irgendwann denkst du dir, es ist eigentlich ein Wunder, was man aus einem Stück Stoff alles herausbringen kann. Und ich würde es auch können. Und dann fängst du halt an und nähst für deine Puppen mal so Kleider und irgendwann denkst du, das musst du auch für Erwachsene, das brauchst du für dich selbst auch. Und hab dann auch dort in der Schneiderei, wo meine Nachbarin Schneidermeisterin war, lernen dürfen. Die Schneidermeisterin, die ist dann nach Liechtenstein gegangen, die hat dort dann geheiratet und sich auch selbstständig gemacht. Und ich habe dann dort gelernt und sozusagen wirklich das Handwerk von der Pike auf gelernt. Und ich hatte auch das Glück, dass in dieser Schneiderei, das war eine sehr, sehr feine Maßschneiderei, wirklich nur sehr feine Maßmode gemacht wurde. Und da hat man dann schon einmal ganz andere Einblicke und Möglichkeiten, auch das Handwerk richtig zu erlernen. Und irgendwann brennt man dann dafür oder auch nicht, weil viele hören ja dann wieder auf nach der Lehre und machen was anderes. Für mich war immer klar, ich bin ein extrem kreativer Typ und ein selbstständiger Typ. Also ich würde es nicht aushalten, immer nur das zu machen, was man mir anschafft. Sondern ich muss immer irgendwie selbst was entscheiden können und selbst was kreativ machen können. Und da war erstens einmal der Beruf besonders perfekt dafür und zweitens aber auch dann der Weg irgendwann in die Selbstständigkeit, um das auch selber umzusetzen, was ich mir sozusagen in meinen Kopf gesetzt habe.
Du hast jetzt gerade die Selbstständigkeit erwähnt. Kannst du ein bisschen mehr über die Herausforderungen erzählen, die du bei der Gründung deines Unternehmens hattest?
Ja, ich habe dann als junge Mutter angefangen, habe dazwischen zwei Söhne bekommen und dann war irgendwie so die Frage, damals war es ja noch nicht so leicht, dass man mit einem Jahr die Kinder schon in eine Krabbenstube geben konnte, die hat es noch nicht einmal gegeben, bei uns im Ort von dem abgesehen, wieder in ein Arbeitsverhältnis zurückzugehen oder eben die Selbstständigkeit zu wählen. Und eben aus Gründen der Kreativität und Selbstständigkeit, aber auch aus Gründen der Vereinbarkeit, habe ich damals für mich entschieden, sozusagen mich selbstständig zu machen. Und das hat auch ganz gut geklappt. Du kannst deine Zeit ja so einteilen. Du musst halt dann am Abend mehr arbeiten, wenn Kinder schlafen oder was auch immer dann später im Kindergarten sind. Aber es war natürlich auch so, und das muss man ehrlicherweise dazu sagen, es ist Oftering ja nicht die Modemetropole, wo schon jeder darauf wartet, dass wer kommt, der sozusagen Couture-Kleider anbietet, sondern du musst da wirklich von null auf aufarbeiten. War auf der einen Seite auch gut, weil sowieso die Kinder auch noch klein waren und ich jetzt Tag und Nacht arbeiten können habe. Aber auf der anderen Seite auch schwierig, dass man sich einen Kundenstamm aufbaut, der sozusagen auch diese Maßmode schätzt und der das dann letztendlich kauft und bezahlt. Weil Unternehmertum heißt dann nicht nur, dass man was macht und beschäftigt ist, weil am Ende des Tages muss es ja auszahlen und muss man auch davon leben können. Und das war schon auch ein Spagat, den ich zu schaffen hatte. Aber irgendwann baust du dir sozusagen deinen Kundenstamm auf und hast da deinen Namen irgendwo Und dann geht es eigentlich wirklich gut. Also dann ist es auch da gut gegangen. Und das muss man auch als Jungunternehmerin, als Gründerin lernen, dass es halt immer Auf und Ab gibt.
Du hast ja auch zahlreiche Auszeichnungen für deine Designs erhalten. Was bedeutet dir diese Anerkennung?
Es ist auf der einen Seite sehr wichtig, um auch ein bisschen mehr an Bekanntheit zu bekommen. Also ich habe ja alle 2 Jahre eine Modenschau gehabt und habe auch bei den Wettbewerben deswegen mitgemacht, um erstens mal ein bisschen eine Selbstbestätigung zu bekommen, aber auch um bekannter zu werden. Und so Auszeichnungen haben ja doch an sich, dass man einfach dann einfach sichtbarer wird und dass man einfach da auch einen Stempel drauf kriegt. Und deswegen habe ich mich nicht nur richtig gefreut drüber, weil beim Wettbewerb ist es immer spannend, schafft man es nicht, wer wird es kriegen. Sondern auch, es war dann einfach eine Auszeichnung, die mir es erleichtert hat, dann selbstständig erfolgreicher zu werden.
Wie schaffst du es, die Anforderungen deiner Rolle als Bürgermeisterin mit deinen politischen und deiner unternehmerischen Tätigkeit in Einklang zu bringen?
Ja, es ist nicht mehr so einfach, das muss man ganz ehrlich sagen. Da wäre ich ein Wunderwutzi, wenn der Tag hat auch nicht mehr als wie 24 Stunden, aber wir haben eben 7 Tage die Woche. Ich bin's von Kind auf an gewöhnt, also ich habe das als Kind gelernt, dass man eigentlich auch sehr viel arbeiten kann und trotzdem glücklich ist. Und ich halte das auch heute so. Also für mich ist das kein Problem, wenn ich die Sonntage einmal in meiner Werkstatt verbringe und wenn ich am Abend länger drinnen sitze oder wenn es halt sein muss, einmal in der Nacht, wenn Ballsaison ist zum Beispiel, die ist halt einmal zeitlich begrenzt, dann mache ich das so, weil in der Selbstständigkeit bin ich nur ein bisschen flexibler als im Bürgermeisteramt. Da hast du deine Sprechstunden, da hast du eben Sitzungstermine oder Termine, die zu der Zeit sein müssen, da kann man nicht so flexibel sein. Die muss ich abhalten oder die Arbeit machen, wenn sie anfällt. In der Selbstständigkeit kann ich mir selbst nur etwas einteilen und so muss ich halt hin und her jonglieren zwischen Politik und Unternehmertum. Aber ich sag's ganz ehrlich, Politik ist ja ein ganz anderes Pflaster und es ist schön, wenn man mal wieder bei der Nähmaschine sitzen darf und was zum Ausgleich machen kann. Und die Kundin ist dann begeistert und am Schluss sagt sie auch nur Danke. Also das sind Dinge, die man in der Politik ehrlicherweise sehr wenig erhält. Und das tut dann gut, da ist man wieder richtig geerdet, wenn man nächsten Tag sozusagen wieder in die Politik geht.
Ja, das ist sehr vielfältig und doch wieder sehr konträr. Du hast einerseits gesagt, du magst diese Kreativität. Genau. Wie vereinbart sich die Kreativität mit der Politik?
Man glaubt immer, das kann man gar nicht vereinbaren, weil das eine alles so, Gesetze sind natürlich Gesetze und sie sind nicht dehnbar, das ist vollkommen richtig. Aber es gibt ja total viele Herausforderungen und Probleme. Jetzt ist halt, oder man mag das am weiblichen liegen, kann ich nicht sagen. Aber jetzt hat man halt als Frau so immer das Thema, dass man sich dann stellt, ja so, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir was machen. Ja, dann heißt es, geht nicht. Dann geht nicht, gibt's nicht. Ist bei mir immer so ein Thema. Dann sage ich, schauen wir mal, jetzt probieren wir das aus oder was. Wie können wir uns einigen? Wo können wir uns treffen? Das ist ja auch in der Politik sehr wichtig, dass man sich einfach auch wieder trifft, wo in der Mitte und sagt, man muss den besten Weg wählen, was man aus dem Ganzen machen kann, um zusammenzukommen. Und am Ende des Tages zählt das einfach wieder. Und darum brauchst du auch da ein bisschen Kreativität, um nicht nur starr zu denken, sondern oft ein bisschen muss man ums Eck denken, dass einfach wieder was Gutes rauskommt.
Was sind einige der wichtigsten Initiativen oder Projekte, die du während deiner Zeit als Landesvorsitzende von Frauen der Wirtschaft umgesetzt hast?
Also ich glaube, das merkt man dann auch immer, wenn ich nur sprich von Frauen der Wirtschaft. Ich bin ja jetzt schon eine Zeit dabei. Also das ist so meine Basis und ich tue das unheimlich gerne und ich brenne jetzt nur immer so für dieses Amt, weil man einfach da so viel für Unternehmerinnen machen kann. Und wir haben ja angefangen, Frauen vor den Vorhang zu holen, weil es einfach wichtig ist, Vorbilder zu haben. Also im Sport sind sie ganz normal, in der Musik sind sie ganz normal, im Unternehmertum sind sie jetzt nicht normal und schon gar nicht, wenn sie weiblich sind. Und deswegen haben wir angefangen, eben Frauen auszuzeichnen, die halt besondere Leistungen gemacht haben und haben da mal Vorbilder ausgezeichnet. Später war dann eben die Kampagne Klärendes gelernt. Das heißt, da wurde immer eine Unternehmerin ausgezeichnet, die in ihrem Lebensweg irgendwann eine Lehre absolviert hat. Weil ich da erst einmal natürlich, weil ich es selber gemacht habe und weil ich davon überzeugt bin, dass wir in einem Land leben, wo diese duale Ausbildung einfach einen totalen Mehrwert hat. Wir wissen, es gibt einen demografischen Wandel. Wir wissen, die Leute werden nicht mehr. Und wenn wir sie nicht selbst ausbilden, werden wir sie nicht haben, die Fachkräfte von morgen. Und ich bin da einfach der totale Kämpfer dafür und gehe auch in die Schulen, drum diese Gelernt ist Gelernt-Kampagne bei Frauen der Wirtschaft, um den Jungen zu sagen, mit der Lehre beginnst, du hast ein super Fundament, du hast eine Basis, von dem aus du dich in jede Richtung bewegen kannst. Ob du dann hinterher Matura machst, ob du noch studierst, ob du im Unternehmen so dich aufarbeitest, ganz egal. Aber du hast eine gute Basis und das war mir immer ein ganz großes Anliegen und nach diesen Vorbildern zum Beispiel sind wir eben in die Gelernt ist Gelernt-Kampagne gegangen. Und ganz, ganz neu, jetzt die letzte ist die Übernehmerin. einfach aufzuzeigen, dass wir in dem Land ganz viele große Unternehmen haben, die jetzt plötzlich nicht mehr von den Söhnen übernommen werden, weil wir wissen ja, Meier und Söhne, Hoffmann und Neffe, das hören wir ja in den Firmennamen, aber es klingt nirgendwo in einen Firmennamen und Töchter heraus, ganz ehrlich gesagt. Und aber jetzt einmal aufzuzeigen, wie viele Töchter das es schon gibt oder Nichten eigentlich auch in vielen Firmen, die große Firmen übernehmen und sozusagen auch da wieder die Tradition weiterführen und eigentlich auch Verantwortung übernehmen, Know-how weitergeben an die nächste Generation. Das machen wir gerade und das ist ja da richtig eingeschlagen und ich hätte mir selber nie gedacht, dass wir so viele junge Frauen haben, die mutig das machen, erstens mal sehr, sehr viele Mitarbeiter übernehmen, gleichzeitig aber doch auch eine Familie zu gründen und das alles zu schaffen.
So wie du es auch eigentlich geschafft hast. Unternehmerin, Politikerin und Mutter von zwei Söhnen, das ist ja wirklich sehr, sehr viel.
Es stimmt, das Schwierige daran ist bei uns Frauen ja immer, dass wir irgendwie so eine gewisse Lebenszeit haben, wo wir alles unter einen Hut bringen müssen. Also wir hätten ja später noch viel mehr Zeit für alles, weil wir arbeiten immer, sage ich jetzt mal, bis 65. Aber genau in dieser Zeit, wo du gründest, hast du natürlich auch die Zeit, wo du deine Kinder kriegst, wo du Karriere machen möchtest. Und deswegen ist das halt irgendwie alles gleichzeitig und musst du schauen, dass du vereinbaren kannst. Aber ich möchte es wirklich auch so sagen, ich habe das immer trotzdem sehr genossen, auch wenn es manchmal schwierig ist, zwei kleine Kinder nebenbei zu haben. Aber genau die sind es jetzt, die mich halt so stärken, die mich auch voll unterstützen und immer sagen, ja Mama, sicher, das machst, das nimmst an, das Amt, das machst, das bespreche ich ja auch immer mit einer. Aber die sind wirklich jetzt genau die Stützen, die das, was ich vorher sozusagen ihnen gegeben habe, geben wir die ja jetzt wieder zurück.
Das ist schön, das sind dann die Früchte, die man erntet.
Genau.
Welche spezifischen Maßnahmen planst du, um die Vielfalt und Inklusion innerhalb des Oberösterreichischen Volkspartei Landtagsklub weiter zu fördern?
Also ich glaube, da hilft man vielleicht auch wieder diese Kreativität, die man hat. Man darf nicht immer so alles so eng sehen, so wie es immer war, so wird es auch immer sein. Man muss einfach die Vielfalt der Gesellschaft abbilden und die Vielfalt der Bevölkerung, die wir halt in diesem Land haben. Und genauso dieses Ebenbild braucht es auch in der Politik. Weil sonst kann ich gar nicht für die Menschen da draußen Politik machen, wenn ich das nicht sehe. Und es ist mir einfach wichtig, dass man da offen ist, diese Dinge auch anspricht und dann eigentlich ja sozusagen für alle Politik gestalten kann.
Diese Offenheit, die bringt mitunter auch Kritik. Wie gehst du persönlich mit Kritik um, einerseits als Politikerin und andererseits als Unternehmerin?
Das mit der Kritik ist immer so ein Thema, weil es gibt ja Kritik, die positiv sein kann für mich. Das heißt, ich nehme das schon immer sehr zu Herzen. Vielleicht muss ich das nur ein bisschen mehr lernen, dass ich mir das nicht so sehr zu Herzen nehme, um das jetzt auch ganz persönlich zu sagen. Aber ich hinterfrage dann die Dinge extrem, weil man halt eh schon so ehrgeizig ist und eh schon keinen Fehler machen will. Und dann kriegt man halt eine Kritik. Und dann hat man womöglich doch nur vielleicht nicht das Beste gegeben und hinterfragt das ganz extrem. Und oftmals hilft einem das aber schon, ehrlich gesagt, dass man auch wieder über den Tellerrand hinausschaut und sagt, ja, hätte ich wirklich vielleicht machen können, wäre vielleicht wirklich gescheit gewesen. Also ich nehme durchaus die Kritik auch sehr positiv mit, ganz egal als Unternehmerin, aber auch in der Politik, wenn sie gerechtfertigt ist. Weil in der Politik gibt es ja auch durchaus Kritik, die einfach nur populistisch ist und nicht fair ist und die muss man dann auch lernen wegzustecken.
Jetzt muss ich einfach ganz salopp einmal fragen, gibt es irgendeine Farbe, die eine Politikerin nicht tragen sollte? Egal.
Also da unterscheidet sich die Politikerin von der Mode. Da gibt es ja so die gewissen Dinge, die man nicht machen soll, so wie zum Beispiel bei einer Hochzeit die Farbe der Braut tragen oder halt die Brautmutter darf nicht schwarz tragen und solche Dinge. Nee. Es ist natürlich in der Politik so, dass viele Farben einfach vergeben sind. Es gibt die Parteien, die ihre Parteifarben haben und die denen zugeordnet ist. Aber ich als Person trage eigentlich fast alle Farben, weil da komme ich jetzt wieder aus meinem Beruf aus und weiß, diese Farbe passt mir oder passt mir nicht. Und am Ende des Tages will ja keiner schlecht ausschauen, sondern will er gut ausschauen. Und wenn du auch ein politisches Amt hast und stehst da vorne und schaust nicht gut aus, wirst du deiner Politik auch nicht nützen, ehrlich gesagt, und du sollst dich auch wohlfühlen. Und genau da über diesen Tellerrand müssen wir auch ausschauen, dass wir sagen, ich darf jetzt nur schwarze Hosenanzüge tragen, weil die Parteifarbe schwarz ist, oder ich darf halt nur Türkis tragen. Also das wird es mit der Magdalena etwas schwierig geben, weil die trägt einfach sehr, sehr gerne Farben. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man da einfach auch offen ist.
Margit, gibt es ein Hauptgeschäft bei dir als Modedesignerin? Du machst ja sehr viele Ballkleider. Aber ich habe auch beim Ball der Oberösterreicher festgestellt, du machst auch sehr, sehr schöne Dirndlkleider.
Stimmt, also es ist schon, das Hauptgeschäft ist immer die Anlassmode. Das sind auf der einen Seite die Hochzeiten und ganz viel die Brautmütter, weil man möchte ja am wichtigsten Tag im Leben nicht das gleiche anhaben wie die Nachbarin, die sozusagen bei der Hochzeit eingeladen ist. Ballkleider auf jeden Fall, weil das ist auch so ein Thema, dass man das einfach an dem Abend sich besonders wohlfühlen möchte und besonders schön ausschauen möchte und dann sollte es ja auch sozusagen zu deinem Typ passen. Und was mir immer schon ein Anliegen war, und das hast du jetzt ganz richtig gesagt, das sind Tierndl und Trachten gewesen. Also auch wie es noch nicht so dieser Boom da war, wie er jetzt da ist in der Tracht, habe ich schon immer gesagt, ich muss unbedingt bei jeder Mondschau auch Tierndl-Kollektion dabei haben oder Trachten, weil ehrlich gesagt kein Kleid so kleidsam ist wie ein Tierndl für eine Frau und die Vorzüge der Frau so nach außen bringt. Und es gibt ja die traditionellen Trachten, wie zum Beispiel eben die Oberösterreicher Tracht, wenn wir gerade vom Oberösterreicher Ball geredet haben, oder eben die modischen Dirndl. Und ich finde einfach diese Wertschätzung der Tracht gegenüber und diese Hochwertigkeit, die die Tracht wieder erlebt, die ist ganz, ganz wichtig in diesem Land. Die ist über die Jahre etwas verloren gegangen und jetzt lässt man sie wieder aufleben. Und ich bin unheimlich froh, weil wenn in Hallstatt oder in Gmunden oder in Ischl irgendwer zu Besuch kommt aus fernen Ländern, dann leihen sich die bitte eine Tracht, um sich fotografieren zu lassen. Und wir Oberösterreicher würden es nicht tragen. Also das kann ich gar nicht aushalten. Und darum war das für mich schon immer ein Grund, warum ich das ganz, ganz hoch in meiner Schneiderei gehalten habe. Und es gibt ja auch das Sprichwort, ein Dirndl muss dir an den Leib geschneidert sein. Und da stehe ich einfach dazu.
Ja, und ein Dirndl kann man zu jedem Anlass tragen.
Richtig. Mittlerweile ist es wieder total gesellschaftsfähig. Es gibt ja fast keine Tauffeier, die nicht in Tracht ist, oder eine Standesamthochzeit, die nicht in Tracht ist. Und wo es nur dazu kommt, ein Dirndl, außer man wächst komplett heraus, das vor dem gehen wir mal nicht aus, aber ein Dirndl, eine Tracht schmeißt man nie weg. Das wird man nicht in einen Altkleidersack hauen. Das wird über Generationen manchmal weitergegeben oder wieder verändert. Da kauft man ein Stückchen neuen Stoff für ein Leib, aber Schürze und Rock übergibt man wieder. Also da gibt's auch Familienwertigkeiten, die da einfach Tradition bekommen. Oder man nimmt Brautkleider und näht sie wieder zu Kommunionkleider. Also solche Dinge, da geht's ja mehr um den Stoff, mehr als nur um den Stoff. Da geht's ja einfach um Familie und Tradition. Und das kann man halt in der Maßschneiderei machen. Und das sind Dinge, die halt einfach nur dort gehen.
Das heißt, man kann in ein Dirndl auf jeden Fall auch ein bisschen was investieren.
Ja, genau. Also wie gesagt, wenn das ist was Langlebiges. Wenn man es nähen lässt, dann ist ja auch immer was drinnen, dass man ein bisschen variieren kann in der Figur. Das heißt, dass man es einmal herauslassen kann, dass man nicht gleich wieder was Neues braucht, wenn man halt einmal 2-3 Kilo zunimmt. Also das ist auch ganz wichtig, weil nur dann kannst du es eben lange aufbehalten in deinem Leben.
Du bist ja auch Bürgermeisterin in Oftering. Ich habe vorhin mitbekommen, du lebst schon sehr, sehr lange in Oftering.
Ja, genau. Ich bin jetzt 33 Jahre in Oftering, aber bin groß geworden in der Nachbargemeinde. Wir hatten zum Beispiel dort keinen Kindergarten, wie ich so klein war. Und ich bin schon damals nach Oftering in den Kindergarten gegangen. Habe meine Lehre auch in Oftering gemacht, also ich war ja eigentlich schon immer irgendwie mein ganzes Leben in Oftering. Ja, und irgendwann eines Tages ist uns der Bürgermeisterkandidat abhanden gekommen, weil der umgezogen ist und ich selbst wirklich gesucht habe, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden. Nicht ich, sondern jemand anders, weil ich ja eh schon so viele andere Funktionen hatte zu dieser Zeit. Und habe gemerkt, dass es durchaus schwierig ist, dass du jemanden findest, der dieses Amt auch noch ausleben möchte. Und ich wollte mir ja immer schon gern, dass ich mir eine Frau suche, die das Wert macht in Oftering. Und gerade da war es schwierig, weil halt ja, können wir vereinbaren oder nicht vereinbaren. Und irgendwie ist es dann halt so geworden, dass die Kandidatin Margit Angerlena geheißen hat und dass ich sozusagen dann selbst zur Wahl antrete.
Wenn du jungen Frauen einen Rat geben könntest, die eine Karriere in der Politik oder in der Wirtschaft anstreben, was würdest du ihnen sagen?
Sie sollen es bitte einfach probieren. Ich erlebe das so oft, weil ich ja immer wieder schaue, Frauen in Funktionen zu bekommen und sie überlegen einfach alles zu Tode. Also wirklich, kann ich das, mache ich das, wie schaffe ich das? Verstehe ich vollkommen, weil man ja alles vereinbaren muss, aber man weiß aber auch erst, wenn man es probiert hat. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man mal was nicht schafft und dann sagt, ich kann das nach ein paar Jahren nicht mehr machen, ich beschaffe nicht. Aber sie sollen es einfach mal probieren, sie sollen es zutrauen. Man sollte natürlich schon eine Begeisterung und eine gewisse Gabe dazu haben, das ist mir vollkommen klar. Aber nicht immer alles zu Tode hinterfragen und einfach mal tun.
Margit, woran glaubst du?
Ich glaube an das, dass es sehr gut weitergehen wird. Wir sind gerade in einer Zeit, dass wir in einem Umbruch leben und denke dann immer wieder zurück an meine Großmutter, die allein ohne ihren Mann 6 Kinder zu Kriegszeiten aufziehen musste. was die alles geschafft hat, ich glaube, da würden wir alle umfallen. Und die unter ganz anderen schwierigen Voraussetzungen wirklich was erreichen können. Und deswegen glaube ich, dass wir auch, obwohl wir sehr viele Herausforderungen haben, die wir immer wieder kriegen werden, dass es wieder gut weitergehen wollen, wenn wir das auch wollen und wenn wir halt ehrgeizig dran arbeiten.
Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
Familie ist mein Halt, mein Alles, Ehrlichkeit und auch der Fleiß.
Meine letzte Frage nun, was stimmt dich zuversichtlich?
Mir stimmt zuversichtlich, dass wir in einem Land leben, wo wir ein extrem gutes Sozialsystem haben, wo Bildung hochgeschrieben ist, wo es gerade bei uns Frauen noch nie so gut ausgebildete Frauen wie eh und je hatten und dass wir in einem sicheren Land leben mit Frieden. Und ich glaube, das sind die drei wichtigsten Dinge für die Zukunft.
Margit Angerlena, vielen, vielen Dank fürs Kommen.
Und ich sage vielen Dank für das nette Gespräch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.